Auch wenn auf diesen Veranstaltungen viel Quatsch präsentiert wurde, fand ich die Szene super inspirierend. All diese fleißigen Freaks, die ihrem Traum vom großen Geschäft hinterherrannten und versuchten, aus jedem Mist ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Die sich von Fehlschüssen und Niederlagen nicht beirren ließen und immer wieder aufstanden. Genau so wollte ich es auch machen. Auf jede dieser Veranstaltungen begleitete mich Benita. Nicht, weil sie sich so sehr für die Start-up-Szene interessierte, sondern weil sie mich unterstützen wollte. Sie versorgte mich ständig mit Informationen darüber, wo das nächste spannende Event stattfand, auch wenn das für sie bedeutete, mich schon wieder auf eine dieser Messen begleiten zu müssen. Um mein Studium, meine Wohnung und die Tickets für Bahnfahrten und Konferenzen zu finanzieren, begann ich als Paketauslieferer bei einem Postunternehmen zu arbeiten. Wenn ich morgens auf die Arbeit kam, war ich nochmal auf einem neuen Level mit dem Frust des Angestellten-Daseins konfrontiert. Beim Kaffeetrinken holten manche Kollegen bereits kräftig Luft für den Kotzstrahl, den sie den ganzen Arbeitstag über ausspeien würden. Mir hat die Arbeit aber gut gefallen. Zuerst sortierte ich die Sendungen in ein gigantisches Regal. Jedes Haus auf meiner immer gleichen Route hatte dort ein eigenes Fach. Danach lud ich die Paketsendungen auf die Ladefläche des gelben Postautos und ordnete sie in der Reihenfolge der Route. Da ich mit dem Wagen immer so schnell gefahren bin, dass die gut sortierten Pakete auf der Ladefläche durcheinander geschleudert wurden, war ich jedes Mal 3 Stunden vor Schichtende fertig. Allerdings wurde das vom System nicht belohnt, sondern sogar bestraft. Kam man zu früh vom Ausliefern in die Paketzentrale zurück, bekam man die übrige Zeit einfach vom Lohn abgezogen. Wie man auf diese Weise mit Freude und Elan seinen Arbeitstag beginnen sollte, war mir ein Rätsel. Wenn ich nach dem Ausliefern noch Zeit übrig hatte, parkte ich deshalb mein gelbes Auto im Sommer an einem See, legte mich auf das Dach und dachte beim Rauschen des Windes und dem Summen der Bienen weiter über meine Zukunft als Selbstständiger nach. In dieser Zeit gewann ich einen bestimmten Blick auf die Welt. Ich suchte im Alltag nach Problemen, die viele Menschen haben, für die ich eine vermarktbare Lösung finden konnte. An meiner Uni fiel mir beispielsweise auf, dass dasselbe Modul gleichzeitig bei 3 unterschiedlichen Dozenten belegt werden konnte. Es war aber so, dass die Abschlussprüfung für das Modul entweder kaum zu schaffen oder spielend leicht sein konnte. Das hing davon ab, bei welchem Dozenten man das Modul belegt hatte. Das Problem vieler Studenten bestand darin, dass sie bei der Auswahl des Moduls nicht wussten, bei welchem Dozenten die Prüfung leicht und bei welchem sie schwer war. Meine Lösung für das Problem: eine Online-Plattform, auf der man seine Dozenten bewerten konnte. Anhand der Bewertungen sollten Studenten sehen können, bei wem man sich am besten einschrieb. Dazu sammelte ich Vorlesungszusammenfassungen und alte Prüfungen von bereits etablierten Webseiten, die diesen Service schon anboten, und stellte sie auf meiner eigenen Website ebenfalls zur Verfügung. Um mich von der Konkurrenz abzuheben, gab es auf meiner Webseite zusätzlich eine umfassende Bewertungsfunktion, die über das reine Einordnen des Prüfungslevels hinausging. Es ließ sich nicht nur die Lehrfähigkeit der Dozenten und die Schwierigkeit ihrer Klausuren bewerten, sondern auch ihr Aussehen und ihre Attraktivität aus Sicht der Studierenden. Um Traffic zu erzeugen, druckte ich Flyer mit einem QR-Code, den man nur abfotografieren musste, um auf mein Bewertungsportal zu gelangen. In den folgenden Wochen verbrachte ich die Zeit zwischen den Kursen damit, auf dem Campus vor den Mensen zu stehen und die Flyer unter den Studenten zu verteilen. Ich klapperte sämtliche Imbissbuden, Kneipen, Event-Locations und schwarzen Bretter ab, um meine Idee populär zu machen. Tag für Tag konnte ich dabei zusehen, wie die Nutzerzahlen in die Höhe kletterten. Nachdem ich die Zahl von 500 täglichen Nutzern überschritten hatte, bekam ich einen ordentlichen Dämpfer. Eine Abmahnung war per Post in meine Studentenbude geflattert. Sie kam von einem Dozenten, der nicht nur die niedrigste Bewertung bei seiner Lehrfähigkeit, sondern auch bei seinem Aussehen bekommen hatte. Leider musste ich nach gründlicher Recherche feststellen, dass es verboten ist, Personen ohne ihre Zustimmung öffentlich zu bewerten. Ich nahm die Webseite also offline. Das Ende meines Traums von der Selbstständigkeit war das aber nicht. Während meiner Studienjahre versuchte ich mehrmals, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Zu meinen weiteren Ideen gehörten eine Plattform für lokale Dienstleistungen wie Nachhilfe und Babysitting, um Studenten zu helfen, ihre Studienkosten zu decken, sowie ein Online-Verleih für gebrauchtes Kinderspielzeug. Leider scheiterten sie alle kläglich und zehrten auch die letzten Ersparnisse in meinem Studentengeldbeutel auf, weshalb ich mich hauptsächlich von 5-Minuten-Terrinen und dem Essen in der Hochschulkantine ernährte. Dann brach plötzlich ein Ereignis über die Welt herein, das so schrecklich, nervtötend und langwierig war, dass ich seinen Namen am liebsten gar nicht aufschreiben würde. Die Corona-Pandemie. Irgendwo zwischen Zoom-Calls in Unterhosen und dem Backen von Bananenbroten waren die Menschen geplagt von Zukunftssorgen, Langeweile und der Angst vor dem Tod. Selbst meine Ambitionen, mir meinen Traum zu erfüllen, fielen dieser depressiven Zeit zum Opfer. An einem Tag lag ich, eingesperrt in den 4 Wänden meines Wohnheimzimmers, bäuchlings auf dem Bett und scrollte durch mein Handy. Leere Pizzakartons und Desinfektionsflaschen türmten sich in der Ecke und ein Haufen Einwegmasken lag achtlos auf dem Schreibtisch. Auf einmal blinkte auf meinem Bildschirm die Werbung für eine neue App auf. TikTok. Obwohl ich allein im Zimmer war, war es mir ein bisschen peinlich, die App herunterzuladen, weil sie damals hauptsächlich aus bescheuerten Challenges und Tanzvideos von Teenagern bestand. Aber meine Langeweile und mein Bedürfnis, irgendwas zu tun, waren so groß, dass ich nicht widerstehen konnte. Nachdem ich das 5. Hundefilmchen und etliche Tanzvideos gesehen hatte, dachte ich, warum eigentlich nicht? Warum nicht auch ein solches Video drehen? Was für eine absurde Situation. Ich hatte mir meine Studienzeit immer voller Partys und langer Nächte mit Freunden am Rheinufer vorgestellt. Jetzt war ich hier, eingesperrt in meinem Wohnheimzimmer, vollkommen nüchtern, und schwang meine Hüften nicht zu den Klängen von lauter Musik aus Bars, sondern zu dem scheppernden Sound aus meinen Handylautsprechern. Ich konnte nicht anders, als über die Situationskomik zu schmunzeln. Meine Tanzkünste hatten sich schon immer auf das Wippen mit einer Maß Bier in der Hand auf Dorffesten beschränkt. Wie würde dieses, mein erstes Tanzvideo, aussehen? Wahrscheinlich genauso unkoordiniert und albern. Aber was hatte ich zu verlieren? Vielleicht war es genau das, was ich brauchte. Ein wenig Albernheit inmitten der Monotonie. Ich drückte den Veröffentlichungsbutton und ging schlafen. Überzeugt davon, dass es niemand sehen würde, weil ich ohnehin 0 Follower hatte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, griff ich verschlafen nach meinem Handy und öffnete die TikTok-App, um noch ein paar Minuten zu scrollen. Über Nacht hatte das Video 23 Likes und über 4.500 Views bekommen. Moment mal. Über 4.500 Menschen hatten mein vollkommen bescheuertes Video gesehen, das ich in unter 3 Minuten aufgenommen und hochgeladen hatte? In diesem Moment explodierte mein Kopf. Mein Puls raste und ich sprang aus dem Bett. Der Teil meines Hirns, der darauf trainiert war, jede noch so bescheuerte Situation in eine Business-Idee umzuwandeln, sprang innerhalb von Millisekunden an. Wenn ich mit so wenig Aufwand 4.500 Views erzeugen konnte, was war möglich, wenn ich mir bei den Videos Mühe gab? Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Im Internet lassen sich Views in Form von Werbung zu Geld machen. Ich zog mir eine Hose an und schwang meine Hüften für das 2. Tanzvideo heftiger als jemals zuvor. Schweißgebadet sah ich die Aufrufe auf 2.000 hochklettern. Es klappte. Das Potenzial, das ich plötzlich sah, war überwältigend. Wie könnte ich das weiter ausbauen? Was für Möglichkeiten lagen da noch vor mir? Euphorisch nutzte ich ab da jede freie Minute, um tiefer in die Welt von TikTok einzutauchen. In der freien Zeit, die ich als Paketauslieferer in der Sonne auf dem Dach meines Lieferwagens verbrachte, kam mir eine neue Videoidee. Ich begann mich dabei zu filmen, wie ich in meiner schwarz-gelben Arbeitskleidung faulenzte. Das erzeugte sofort starke Reaktionen. Die Menschen saßen im Lockdown zu Hause, warteten seit Tagen auf ihre Päckchen und der Postbote lag einfach faul herum. Sie schrieben Dinge wie: »Ich warte schon seit Wochen auf mein neues iPhone, arbeite gefälligst!« Ein großer Spaß. Und je wütender die Menschen wurden, desto schneller kletterten die Viewzahlen in die Höhe. Also kam ich auf die Idee, leere Pappschachteln von zu Hause mit auf die Arbeit zu nehmen. In den Videos tat ich so, als handle es sich um echte Pakete.